So, ich möchte jetzt in der verbleibenden Dreiviertelstunde etwa drei praktische Themen herausgreifen aus diesen beiden Kapiteln. Und zwar eins ganz am Anfang, Kapitel 8, eins in der Mitte und eins am Ende von Kapitel 9. Und zwar einmal der herausfordernde Glaube des Aussätzigen, dann zweitens die Bedingungen der Nachfolge und dann drittens der Aufruf des Herrn, den Herrn der Ernte zu bitten, Arbeiter in seine Ernte auszusenden. Also beginnen wir mit dem herausfordernden Glauben des Aussätzigen, Kapitel 8. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe, ein Aussätziger kam herzu, huldigte ihm und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und alsbald wurde sein Aussatz gereinigt. Also zuerst einmal der herausfordernde Glaube dieses Aussätzigen, ein ganz hoffnungsloser Fall. Und es beginnt, wie ich schon eben vorhin angedeutet habe, mit diesem Wörtchen siehe, um die Bedeutung dieser wichtigen Geschichte zu unterstreichen. Ein Aussätziger in Israel galt als lebendig tot. Er wurde isoliert von der Gesellschaft. Eine Berührung mit ihm machte unrein. Wir haben zwei Kapitel im Alten Testament in 3. Mose 13 und 14, wo ganz ausführlich alle verschiedenen Typen von Aussatz beschrieben werden, wie man damit umgehen musste und welch einen Einfluss dieser Aussatz auf andere hatte und wie man sich da verunreinigen konnte und wie man auch gereinigt werden konnte. Ganz kurz, jeder Aussätzige, wenn sein Aussatz diagnostiziert wurde, musste außerhalb des Lagers seine Wohnung aufschlagen. Also der wurde aus der Gemeinschaft der Israeliten ausgeschlossen, außerhalb des Lagers, eben damit er nicht anstecken kann. Er sollte zerrissene Kleider tragen, vom Weiten zu erkennen sein, als einer, der aussätzig ist. Er sollte seinen Kopf nicht bedecken. Das war im Alten Testament eine Schande. Der Aussatz sollte also gesehen werden. Er sollte seinen Bart verhüllen, auch interessant, also sein Haupt nicht bedecken, aber seinen Bart verhüllen, als wäre sein Atem schon verunreinigend. Und wenn irgendwie eine Begegnung mit Menschen stattfindet, sollte er ausrufen oder schreien: Unrein, unrein! Also schon erschütternd, die Situation eines Aussätzigen sich vorzustellen. Allerdings, und das muss ich jetzt auch sagen, der Aussatz, der in der Bibel beschrieben wird, war wahrscheinlich nicht das, was wir heute unter Lepra verstehen. Und wenn man die Berichte in 3. Mose 13 und 14 liest, dann merkt man das deutlich. Es war mehr so eine Hautkrankheit, ein Hautausschlag oder Flechte und Schuppenflechte oder was weiß ich. Also wer in den Filmen Ben-Hur gesehen hat und diese ergreifenden Szenen vom Aussatz, darum hat es sich wohl in der Bibel nicht gehandelt, dass der Mensch am Körper verfault sozusagen. Aber es war eine sich am Körper ausbreitende Hautkrankheit, sehr hässlich anzusehen, und im schlimmsten Fall wurde das rohe Fleisch sichtbar. Also einige von unseren Kindern hatten Neurodermitis und wir haben alles Mögliche versucht und das ist zunächst erstmal sehr, sehr rötend, dann sehr nässend und hinterher sieht man nur noch das Fleisch. Gott sei Dank fanden wir dann Hilfe dadurch, dass man jede Menge Honig isst. Damit hat damals zwei von unseren Kindern sind ja durchgeheilt worden. Mein Schwiegervater war Imker und der hat uns den Rat gegeben und tatsächlich, das hat geholfen, das nur nebenbei. Also eine sehr üble Krankheit und besonders, wenn dann das ganze Fleisch, nässende Fleisch sichtbar wird, sehr, sehr eklig. Heilmittel gab es damals keine und Heilungen von Aussätzigen waren in Israel nicht bekannt. Der Jesus sagt in Lukas 4, Vers 27, viele Aussätzige gab es zur Zeit Elisas in Israel, aber nur einer wurde gereinigt. Und das war Naaman, der Syrer, aber kein Israelit. Und interessant ist, in Verbindung mit Aussatz wird fast immer nicht von Heilung gesprochen, sondern von Reinigung. Auch interessant. In der Bibel ist Aussatz ein sehr deutliches Bild von der Schrecklichkeit der Sünde. Und so wie der Aussatz, der damalige Aussatz, ganz klein anfing, das wird dann beschrieben in 3. Mose 13, manchmal nur eine kleine Erhöhung und so weiter und so weiter, aber er breitet sich dann aus und befällt den ganzen Körper und Menschen. Die Bibel macht deutlich, dass dieser Aussatz unrein macht, das sage ich jetzt, in Gedanken und auch in Taten, Sünde isoliert, Sünde verunstaltet und Sünde verunreinigt auch andere. Und dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte. Ich erwähne nur ganz kurz John Newton, dieser ehemalige Sklavenhändler, vor seiner Bekehrung, der zwar eine gläubige Mutter hatte und auch irgendwie ein bisschen frommen Vater, eine Mary, die für ihn gebetet hat, damals war sie erst 14 Jahre alt, die ihn dann auch ein Leben lang begleitet hat. Aber dieser junge Mann, der war so abgebrüht, so durch und durch verdorben, dass selbst die größten Spötter und Lumpen und Alkoholiker, die Seemänner, sich vor ihm gescheut haben. So hat der gespottet und gelästert. Oder ich denke an einen Zeitgenossen, inzwischen lebt er ja nicht mehr, der Wolfgang Dück, Gewohnheitsdieb, 11 Jahre Zuchthaus, damals gab es das noch. Wenn der irgendwo entlassen wurde aus einem Gefängnis, dann stand in seinem Abgangszeugnis: Wir lassen sein Bett bezogen, er wird bald wiederkommen. Unverbesserlich. Und da, wo er war, hat er mit seiner Aggressivität auch nur andere mitgezogen vor seiner Bekehrung. Für Sünde gibt es auch kein Heilmittel von Menschen, so wie es damals kein Heilmittel für Aussatz gab. Keine Pädagogik, keine Sozialisierung, keine Religion oder Philosophie, keine Selbstheilungstheorien, sondern nur der Glaube an den Herrn Jesus, unseren Erlöser und Stellvertreter, kann uns von dieser Unreinigkeit, von dieser Sünde befreien. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Das ist das Ende. Und deswegen ist Aussatz ein treffendes Bild für diese Krankheit zum Tode, die Sünde. Dieser Mann hier, er hatte also gar kein Vorbild, an dem er sich irgendwie erfreuen konnte oder Hoffnung schöpfen konnte. Es ist der erste Aussätzige im Neuen Testament, in den Evangelien, der mit dem Herrn Jesus in Berührung kam, geheilt wurde oder gereinigt wurde. Es gab bis dahin keine Zeugnisse und Berichte von Aussätzigen, die gesund wurden und die irgendwie Hoffnung auf Heilung, auf Reinigung verbreiten konnten. Dann dieser Mann kommt aus eigenem Antrieb. Na, in Kapitel 8 und 9 finden wir ja, wie der Gelähmte von Vieren getragen wird. Er hatte also keinen, die ihn eingeladen oder gedrängt haben. Ganz im Gegenteil, er wurde ja gemieden. Er war einsam und völlig isoliert, aber trotzdem kam er. Ja, und ich hoffe natürlich auch, wenn solch ein Aussätziger unter uns hier ist, dem man das natürlich nicht ansieht auf den ersten Blick, dass einfach die Person des Herrn Jesus ihn heute Morgen auch anzieht und dass du kommst, nicht weil hier Druck gemacht wird, sondern weil der Einzige ist, der dir wirklich helfen und dich reinigen kann. Er betet Jesus an, bevor er gereinigt ist. Er huldigt ihm, steht hier. Das heißt, er fällt vor ihm nieder. Er bezeugt seine Wertschätzung und Größe des Herrn Jesus dadurch, dass er ihn huldigt oder anbetet. Er macht sich also klein und Jesus groß. Das ist übrigens immer das Kennzeichen von Anbetung. Dass man selbst sich in den Staub legt, sich klein macht und den Herrn Jesus erhöht und groß macht. Vielleicht hatte sich die Kunde, dass der Jesus besessene, mondsüchtige, gelähmte, das wird schon in Kapitel 4 Matthäus berichtet, geheilt hat, vielleicht ist das irgendwie zu ihm gedrungen, sodass er ein bisschen Hoffnung geschöpft hat, aber wir wissen es nicht. Auch interessant, er redet ihn an mit: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Später der Schriftgelehrte, das werden wir gleich noch merken, der redet an mit Lehrer oder Meister. Aber er sagt hier: Herr, Und er deutet damit an, dass er ihn als Autorität auch seines Lebens anerkennt. Dann zeigt er einen aktiven Glaube. Glaube hat immer eine aktive Seite und auch eine passive Seite. Die aktive Seite, er ist überzeugt, dass Jesus heilen kann. Herr, wenn du willst, kannst du heilen. Er weiß, dass er der Jesus Gebete hören kann. Und diese feste Überzeugung bringt ihn dazu, alle religiösen, gesellschaftlichen Schranken zu durchbrechen und etwas zu tun, was wirklich ja, kein Aussätziger tun durfte und sicherlich zum Entsetzen der Volksmenge geschah, nämlich auf Jesus zuzugehen und sich vor ihm niederzuwerfen. Bitte stellt euch vor, was die Umstehenden, wie die Volksmengen, die das gesehen haben, wie die reagiert haben. Der musste unrein, unrein rufen. Und jetzt ruft er, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann kommt dieser sogenannte passive Glaube. Das sind also zwei Seiten einer Münze. Und das ist die andere Seite. Er anerkennt die Souveränität Gottes. Er sagt, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Also er glaubte nicht an seinen Glauben. Diese verrückte Idee, die gibt es heute unter den Christen. Man muss an seinen Glauben glauben. Völlig irrsinnig, finde ich. Also der macht das hier richtig. Herr, wenn du willst, du kannst mich heilen. Er glaubte auch nicht an die Macht des gesprochenen Wortes. Viele Charismatiker denken an Zhongyi Cho. Für mich unfassbar, dass der in diesem Jahr schon wieder in Berlin eingeladen war, um zu predigen, obwohl er ein paar Jahre Knast aufgebrummt gekriegt hat, leider nur zur Bewährung. Der hat das ja in seinen Büchern deutlich gemacht, die vierte Dimension, dass unsere Worte Kraft haben und dass Jesus gebunden ist an unser Wort, das wir im Glauben aussprechen. So was Verrücktes. Also dieser Aussätzige hatte mehr Verstand. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also er glaubte an die Souveränität des Herrn. Er schreibt ihm nicht vor, was er zu tun hat. Und er weiß, dass er über Jesus nicht verfügen kann. Biblischer Glaube vertraut auf die Allmacht des Herrn oder Allmacht Gottes, aber er überlässt die Art und Weise der Erhörung ganz dem Herrn. Wenn du willst, das erinnert uns auch an das Gebet des Herrn Jesus im Garten Gethsemane, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und der Herr reagiert auf diesen Glauben, ich will, werde gereinigt. Und sogleich in meiner Bibel, ich hoffe, das steht bei dir auch so, oder sofort, übersetzen manche, sofort wurde der Aussätzige rein. Und die Wunder des Herrn Jesus, die sind mit einer Ausnahme immer sofort vollständig und nachhaltig. Wir haben nur eine Ausnahme. Wisst ihr, was ich meine? Der Blinde, der in zwei Etappen, aber auch in kurzer Zeit geheilt wurde. Zweimal wurden ihm die Augen dann gesaut, bis er nicht nur Menschen wie Bäume sah, sondern die Menschen erkennen konnte. Das ist die einzige Ausnahme in der Bibel. Und das ist ein guter Gradmesser auch für die sogenannten Wunder, die wir heute gerade so in der charismatischen Bewegung immer wieder hören oder von denen man lesen kann. Wenn diese Kriterien nicht vorhanden sind, sofort, vollständig und nachhaltig, handelt es sich nicht um ein Wunder des Herrn, sondern um Betrug oder Irreführung. Jetzt könnte man jede Menge Beispiele erzählen. Ich erzähle nur eins von einem Freund von mir, Ruprecht, ein ganz origineller Typ, wilde Vergangenheit gehabt, hörte von Reinhard Bonnke vor vielen Jahren. Und natürlich, damals war Bonnke selbst noch kein Brillenträger und hat dann aufgefordert am Ende der Versammlung, werft alle im Glauben eure Brillen weg. Und dieser Ruprecht, unser Freund, auch wie gesagt, er war früher drogensüchtig und so, die Leute kann man ja auch einheizen, der im Glauben hat seine Brille und er hat eine dicke Brille weggeschmissen und natürlich waren alle geheilt und konnten sehen und so weiter. Aber nächsten Morgen, da hat er dann seinen Mülleimer durchsucht, um seine dicke Brille wiederzufinden, denn da war nichts als nur Worte. Also, das sind nicht die Wunder der Bibel, wenn so etwas suggeriert wird. Und da gibt es zig andere Beispiele für, die man jetzt erzählen könnte, das würde aber zu weit führen. Matthew Henry, dieser alte Ausleger, der schreibt an der Stelle, die Natur wirkt nach und nach. Der Gott der Natur wirkt umgehend, sofort. Er spricht und es ist geschehen. Das ist tiefsinnig. Ich zitiere nochmal. Die Natur, das sehen wir in der Natur, da wächst und wirkt alles nach und nach. Auch eine Krankheit normalerweise. Der Gott der Natur wirkt aber sofort oder umgehend. Er spricht und es ist geschehen. Und genau das finden wir hier in dieser wunderschönen Geschichte. Und ich denke, der Herr, dass das heute Morgen hier auch geschieht, da wo du sitzt oder wo du bist oder in der Pause, dass du den Herrn so anrufst: Herr, wenn du willst, du kannst mich reinigen. Dann wird der Herr das gleiche Wort sprechen: Ich will, sei gereinigt. So, das zweite Thema, die Bedingungen der Nachfolge, Kapitel 8, Vers 18 bis 22. Als aber Jesus eine große Volksmenge um sich sah, befahl er, hinwegzufahren an das jenseitige Ufer. Und ein Schriftgelehrter kam herzu und sprach zu dem Lehrer: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Und ein anderer von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wolfgang, du wirst ja wahrscheinlich über dieses Problem oder über diese Bedingungen der Nachfolge auch noch was sagen, heute Nachmittag. Aber wir haben hier wirklich eine ganz interessante Begebenheit. Und zwar, die ist selten im Leben des Herrn, dass ausgerechnet ein Theologe sich bewirbt, in die Nachfolge Jesu zu treten. Wo ist das sonst noch geschehen? Bisher waren es nur Fischer, schlichte, einfache Leute. Das war das Thema gestern Abend, wie Gott schlichte, einfache Menschen gebraucht in der Kirchengeschichte. Zöllner Matthäus hier, Fischer wie Jakobus und Andreas und Petrus. Aber Theologen, ein Nikodemus kam bei Nacht, wissen wir, im Schutz der Dunkelheit, vielleicht auch um Ruhe zu haben, nicht gestört zu werden. Wir wissen es nicht ganz genau, aber das war ja wirklich ein seltener Fall. Und hier ein Schriftgelehrter, der mit diesem Bekenntnis kommt: Er möchte ihm nachfolgen. Lehrer, ich will dir nachfolgen. Also wenn man damals in dieser Zeit als Schriftgelehrter sich zu Jesus bekannte, das können wir jetzt mit vielen Erinnerungen und Bibelstellen belegen, disqualifizierte man sich selbst aus der Gesellschaft der Theologen, der Schriftgelehrten. Wir wissen, was die Pharisäer und Schriftgelehrten sagten, als Nikodemus ganz vorsichtig versuchte, daran zu erinnern, dass man jetzt jemand verklagen kann, wenn man ihn auch gehört hat und so weiter. Und dann sagte ihm: Hör mal, bitte wisse, dass hier in unserer Gegend keiner an Jesus glaubt von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Also es war wirklich eine Unmöglichkeit, dass ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und sagt: Lehrer, ich will dir nachfolgen. Und das ist heute eigentlich nicht viel anders. Ich zitiere Markus Spieker, der ARD-Korrespondent, zurzeit in Neu-Delhi, früher in Hauptstadtstudio, aus seinem Buch Gott macht glücklich und andere Lügen. Zitat: Es liegt in der Natur des Prediger- und Prophetenjobs, dass man damit eher auf den Index kommt als auf die Einladungsliste bei einem Galadiner. Falls doch, sollte das sehr zu denken geben. Das ist ein schöner Satz, oder? Gott, es liegt in der Natur des Predigers- und Prophetenjobs, dass man damit eher auf den Index kommt, der verbotenen Personen, als auf die Einladungsliste bei einem Galadiner. Falls doch, sollte das zu denken geben. Das erzählt ja auch Ulrich Pazani so ein bisschen schmunzelnd und selbstkritisch, als er das Verdienstkreuz kriegte und dann nur kurz erwähnte: Ja, eigentlich, sein Herr wäre am Kreuz gestorben. Und das wäre doch sehr ungewöhnlich, dass man ihm jetzt ein Ehrenkreuz der Bundesrepublik überreicht. Der hat das wohl auch gemerkt. Ja, das wäre doch kaum vorstellbar, wenn Volker Beck, wenn er bekannt ist bei euch, Frau von der Leyen und der jetzige EKD-Chef Wolfgang Nistvogel zu einer Geburtstagsfeier einladen würde. Das ist einfach undenkbar. Und so undenkbar war es auch damals, dass ein Schriftgelehrter zu dem Herrn Jesus kam. Deswegen ganz erstaunlich und sicherlich auch zur Verwunderung der Jünger Jesu: Da kommt doch tatsächlich ein Theologe, ein Schriftgelehrter und möchte mit uns dem Herrn nachfolgen. Großartig. Die wurden sicher durch seine Anwesenheit, meinten sie, aufgewertet. Und bitte denkt daran, die Situation wird im Vers 18 und 19 beschrieben, der Jesus hatte die Volksmenge entlassen und die Jünger sollten ein Boot fertig machen für die Überfahrt über den See Genezareth. Und dann löst sich dieser Gelehrte, der Schriftgelehrte von der Volksmenge und wendet sich an den Herrn Jesus und sagt so, während alle anderen schon unterwegs sind, Lehrer, ich will dir folgen, wohin irgend du gehst. Welch ein gewaltiger Entschluss. Ich will hingehen, wo irgend, wieder nachfolgen, wohin irgend du gehst. Und das erinnert natürlich an ein Bekenntnis im Alten Testament. Ich denke an die Ruth, die zu ihrer Schwiegermutter sagt, wo du bist, da will ich auch sein. Wo du weilst, will ich mich aufhalten. Dein Volk ist mein Volk. Und da, wo du begraben wirst, da möchte ich auch begraben werden. Welch ein wunderschöner Entschluss von diesem Mann. Herr, ich will dir folgen, irgendwo, irgend du hingehst. Wer wagt das von uns so zu sagen? Aber er sagt immerhin nicht Herr, sondern Lehrer. Für ihn war der Herr Jesus ein Rabbi, ein Gelehrter, aber nicht unbedingt sein Herr. Wie reagiert der Herr Jesus? Und das ist erstaunlich. Er bekommt keinen Willkommensgruß, wie ich das heute Morgen hier erlebt habe. Da gibt es auch keine Werbeprämie, dass jetzt endlich mal ein dicker Fisch hier ins Netz geht, ein Schriftgelehrter. Wir finden hier keine Manipulation von Seiten des Herrn Jesus, dass er irgendwie nachhilft und ihm Mut macht, sondern das Kleingedruckte, das kommt zuerst und zwar in großen Buchstaben und dick und rot unterstrichen, was der Jesus dann zu ihm sagt. Der Jesus, der macht es nicht so in seinem Umgang mit Menschen wie die Werber des Preußenkönigs, der die langen Kerls liebte. Ihr kennt ja diese interessanten Geschichten, wo dann die Werber des Königs ausgingen, um dann die Gartenmaße zu entdecken unter den Männern, 2 Meter, wenn es eben geht. Und wenn sie die irgendwo in der Kneipe fanden, haben sie denen dann jede Menge Alkohol gegeben, bis der besoffen war und bereit war, eine Unterschrift unter einem Werbevertrag zu setzen. Und die fanden sich am nächsten Tag dann irgendwo in der Kiste wieder, auf jeden Fall bei den Soldaten vom Preußenkönig, zu ihrem großen Entsetzen. So hatte man das damals gemacht im 18. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert. Oder wie die Franzosen in vergangenen Jahrzehnten, jetzt nicht mehr, aber früher, junge Männer zur französischen Legion überredet haben. Nein, das hat der Jesus nie getan. Sören Kierkegaard, einer der wenigen Theologen und Philosophen, die ich einigermaßen verstehen kann und die ich sehr schätze, der schrieb einmal, wahr ist, das Christentum soll folgendermaßen dargestellt werden. Falls nicht das Sündenbewusstsein einen Menschen treibt, so muss ein Mensch verrückt sein, sich mit dem Christentum einzulassen. Es muss ein Ende gemacht werden mit dem weichlichen Geschwätz davon, dass Christentum die tiefste Sehnsucht befriedige und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist natürlich sehr spitz ausgedrückt, aber auch ganz wichtig für unsere Zeit. Wie werben wir Menschen für den Herrn? Welche Argumente führen wir an? Das tut der Jesus hier überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Mit anderen Worten sagt der Jesus, hör mal, du willst mir folgen, wohin ich gehe, wo irgend ich hingehe. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Und dann benutzt er 2 Bilder. Einmal die Füchse der Erde und die Vögel des Himmels. Und das war für jeden Juden natürlich ein ziemlich drastisches Bild. Denn wenn jemand die Bibel kannte und auch die Natur, bei den Füchsen, das waren ja die, die den Weinberg verderben. Hohelied 2, Vers 15. Fangt die kleinen Füchse, den Weinberg verderben. Dafür waren die Füchse bekannt. Oder der Jesus sagte zu Herodes, dieser Fuchs, was will er damit sagen? Falschheit, Gerissenheit, Hinterlist, das drückt den Fuchs aus. Und der Jesus sagt, hör mal, die Füchse, die haben Höhlen für ihre Jungen. Mit anderen Worten, für Menschen dieser Art hat man in dieser Welt, in der ich lebe, Platz. Die können sich vermehren. Und dann kommt das Bild der Vögel des Himmels. Und die sind nicht immer, aber oft im Alten Neuen Testament ein Bild von Satan oder von satanischen Einflüssen und auch von Dämonen. In Kapitel 13 von Matthäus finden wir die Vögel des Himmels, die einen guten Samen aufpicken. Manchmal haben sie auch eine positive Bedeutung, gerade in den Opfern und so weiter. Aber sehr oft ein Bild von dämonischen Einflüssen. Oder Offenbarung 18, Vers 2, da wird von Babylon gesagt, das ist die endzeitliche Christenheit, wie ich glaube. Die ist eine Behausung von Dämonen und jeden unreinen und gehassten Vogels geworden. So sieht Gott, wie ich glaube, die endzeitliche Namenschristenheit. eine Behausung von Dämonen und unreinen und gehassten Vögeln. Also auch wieder dieses drastische Bild hier, lieber Schriftgelehrter, in dieser Welt kann man nur Karriere machen und gefördert werden, wenn man ein Fuchs ist oder ein Geier ist. Dafür ist Platz. Ja, und das wissen wir auch in unserer Zeit für Okkultismus, Esoterik, Spiritismus, Materialismus, für alle Abarten sexueller Verirrung, Perversion ist Raum. Die können sich verbreiten, aber für die Nachfolge Jesu ist kein Platz. Und das macht der Jesus hier sehr, sehr deutlich. Und dann sagt der Jesus diesen sehr, sehr wichtigen Nachsatz: Aber der Sohn des Menschen, damit zeigt er auf sich, hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Also für die Geier und für die Füchse, da ist Raum. Die kriegen ein Stipendium, die können sich vermehren, die werden unterstützt. Aber für mich, ich habe hier auf dieser Erde nicht einmal, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Und das ist nicht übertrieben. Und wenn wir jetzt viel Zeit hätten, dann würde ich gerne darüber sprechen, wie der Jesus hier auf dieser Erde behandelt wurde oder inwieweit es stimmt, dass er nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Ich erinnere nur an seine Geburt. Und die wird ja sehr ausführlich in Lukas-Evangelium beschrieben unter einem ganz besonderen Gesichtspunkt. Gerade diesen Gesichtspunkt, dass er der Verworfene ist. Da steht dann, aus seiner Mutter und sein Vater Josef eine Herberge suchten. Da steht, für sie war kein Platz. Ich lese zwischen den Zeilen, für andere schon. Aber sobald man hier eine schwangere Frau im 9. Monat sah und dann diese ärmliche Kleidung, also unser Haus ist besetzt, für euch nicht, mit anderen Worten. Und da mussten sie wahrscheinlich draußen auf freiem Feld dann den Herrn Jesus zur Welt kommen lassen. Es war kein Raum für sie und für ihn. Wenige Monate später musste er fliehen nach Ägypten. Herodes hatte das befohlen, alle Kinder zu töten. Kein Raum für Jesus. Seine erste Predigt im Alter von etwa 30 Jahren in Nazareth. Zuerst Erstaunen der Volksmenge über die Worte der Gnade. Wo haben wir jemals so etwas gehört? Aber ein paar Minuten später, da führten sie ihn an den Rand der Stadt hinaus, an den Rand des Berges, um ihn hinabzustürzen. Alles nach einer Predigt. So schnell kann das gehen. Lukas 4, Vers 29 wird es beschrieben. Der Jesus ging durch ihre Mitte hinweg. Also sein erster Auftritt, der öffentliche, weg mit ihm. Kein Raum für ihn. Denken wir an dieses Wunder hier in Gadara, wo die beiden Besessenen befreit werden. Und wo dann die Menschen ankommen und sagen, Herr Jesus, erfüll uns bitte eine Bitte. Wir haben ein Gebet an dich. Mach, dass du wegkommst. Geh aus unseren Grenzen raus. Wir wollen dich nicht. Der Jesus geht. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte. In Lukas 21, und Lukas beschreibt das in vielen Stellen ganz eindrücklich, wenn er das tagsüber gepredigt hatte und des Nachts ging er an den Ölberg und übernachtete da selbst. Er hatte kein Zimmer. Unter irgendeinem Busch oder Baum hat er wahrscheinlich dann geschlafen. Jeder ging in sein Haus, er ging an den Ölberg. Das waren keine leeren Worte, die der Jesus hier gesprochen hat. Und dann ganz zum Schluss das Ende außerhalb des Lagers. Man schlug ihn an ein Kreuz und lesen wir im Johannesevangelium, er neigte das Haupt und übergab den Geist. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte, sondern sein Kopf fiel vorne rüber und er starb. Selbst im Sterben kein Platz für ihn, kein Platz, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und das greift ja auch der Hebräerbrief auf, Kapitel 13. Deshalb lasst auch uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Ihr Lieben, wenn die Welt Platz für uns ist, wenn wir unterstützt werden von diesem Staat, wenn man uns hofiert, dann ist das ein bedenkliches Zeichen. Der Jesus hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und das sollte uns immer wieder herausfordern und ermutigen, dass wir nicht anders und besser sein möchten wie unser Herr Jesus. Außerhalb des Lagers seine Schmach tragend. Dafür gibt es viele ergreifende Beispiele aus der Kirchengeschichte. Ich denke an einen Mann, der bei uns gar nicht so bekannt ist, eine ganz ergreifende Biografie über den japanischen Evangelisten Matsuzaki. Der musste in einem Jahr 18 Mal umziehen, weil man ihn nicht wollte als Missionar. Japaner. Manchmal konnte nur 2 Tage in einem Ort wohnen und dann kamen dann die jungen Leute des Dorfes und haben dann Kuhmist unter seinem Reis gemischt. Manchmal haben sie seine Schlafdecken als Klosett benutzt und als Krönung ihrer Schurkerei legten dann ihm halbtote Schlangen auf den Tisch und dergleichen mehr. Und dann in dieser Einsamkeit und Not hatte man ihm dann nur noch eine Hütte am Rande eines Bambusgebüsches zur Verfügung gestellt und da hatten früher 2 geisteskranke Frauen gewohnt und der Besitzer hat das Haus aus Angst vor einem Fluch verlassen lassen und es wurde als Spukhaus von den Dorfbewohnern gemieden. Das hat man diesem Mann gegeben. Und dort in der Einsamkeit dachte er oft an seine Eltern und fragte, soll ich diese Stätte hier aufgeben und einen anderen Platz ziehen, wo schneller Frucht zu sehen ist? Galt hier auch das Wort aus Matthäus 6, wo man euch nicht aufnehmen hören will, geht aus dem Ort hinaus, schüttelt den Staub ab von den Füßen. Oder war hier das Gleichnis vom Feigenbaum zu beachten? Herr, lass ihn noch dieses Jahr. Diese Fragen und Zweifel quälte Matsuzaki. Und dann, während er sich so rauslehnt und nachdenkt, hört er das Bellen eines Fuchses. Und als er zum Fenster hinaus sah, gewahrte er diesen in nächster Nähe. Und da fiel er auf seine Knie und betete, Herr, vergib mir. Gib mir noch Kraft, ein Jahr zu bleiben. Die Füchse am Gruben, die Vögel am Nester, aber das Menschensohn hat keine Stätte, wo er sein Haupt hinlegen kann. So hast du gesagt, Herr. Du weißt auch, dass ich hier keine Stätte habe, wo ich bleiben kann. Herr, hilf mir. Und dann blieb er. Das ist unser großes Vorbild, unser Herr Jesus. Für ihn gab es keinen Platz und wir dürfen uns nicht wundern, wenn es uns anders geht und können wirklich nur Gottes Gnade preisen, wenn wir im Moment hier in Deutschland in einer Zeit leben, wo wir zumindest noch einigermaßen geduldet werden. Oder denken wir an den Bramwell Booth, den Sohn von William Booth, den Gründer der Heilsarmee. Er wurde später sein Nachfolger. Er war der älteste Sohn, der als erster den Anprall einer feindlichen Welt auszuhalten hatte. In der Familie trug er nicht umsonst den Spitznamen Karrengaul. Ein lang aufgeschlossener, blasser, empfindsamer Junge, der durch seine Schwerhörigkeit vereinsamt und zurückgezogen lebte. Er musste schon frühzeitig Erfahrungen durchmachen, die für einen 10-Jährigen schwer zu ertragen war. In der Schule wurde er als Holy Willy, heiliger Willigen, verspottet. Einmal packten ihn Raufbolder am Kopf und an den Beinen schlugen ihn mehrmals gegen einen Baumstumpf, um ihm die Religion auszutreiben. Dann kommt er irgendwie blutspuckend nach Hause und so weiter. Aber er beklagte sich nicht. Es schien, als ob er es selbstverständlich hinnehme, dass sein ganzes Leben der Hingabe geweiht werden sollte. Er hatte die Verantwortung für die armen Imbissstuben. Und als er 16 Jahre war, lag die Verantwortung dafür allein auf seinen Schultern. Morgens kurz nach 3 Uhr stand er auf, schob einen Handwagen 4 Meilen weit zum Markt, er bettelte Gemüseabfälle und kaufte ein paar Säcke Knochen. Dann ging er wieder zurück, um dann die Leute zu versorgen. Für ihn war klar, dass mein Leben der Hingabe geweiht ist, und das heißt auch verachtet zu werden, verspottet zu werden. Ich finde das auch ein ganz ergreifendes Zeugnis, wie hier der älteste Sohn von William Booth in die Fußstapfen seines Vaters und vor allem natürlich seines Herrn Jesus getreten ist. Nun, wie reagierte hier der Schriftgelehrte, wo der Jesus ihn daran erinnert, wenn du mir folgen willst, wohin ich gehe? Er sagt das hier nicht, es geht ans Kreuz. Ist das dein Ernst? Nun, der Schriftgelehrte, er bedankte sich nicht für die offenen Worte. Wir wissen nicht, ob er sich verabschiedet hat, wie der reiche Jüngling, der traurig sich von dem Herrn Jesus trennte, weil er sehr reich war. Aber auf jeden Fall war er nicht im Boot, aus der Jesus dann übersetzte. Und wir lesen nichts mehr von ihm. Ja, und während der gebildete Lehrer sich verabschiedet, tritt ein anderer aus der Menge der Jünger hervor, der sich ebenfalls anbietet und ihn Herr nennt, nicht Lehrer nennt. Und er bittet um eine Ausnahmegenehmigung. Also auch er meldet sich freiwillig hier, aber sagt, aber bitte Herr, lass mich erst meinen Vater begraben. Und was meint er damit? Höchstwahrscheinlich, ich musste noch meine Pflicht als Sohn erfüllen. Ich muss den Vater versorgen bis ans Lebensende. Und wenn der dann unter der Erde ist, mit anderen Worten, dann bin ich frei, dir zu folgen. Ich muss Rücksicht nehmen auf meine Eltern. Ich habe familiäre Verpflichtungen. Bitte, Herr, hab Verständnis dafür. Gib mir doch hier diese Ausnahmegenehmigung und warte ein wenig. Der Jesus hat gesagt in Lukas 14, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau und Kinder und dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und das steht nicht im Widerspruch zu dem Gebot, die Eltern zu lieben und zu ehren. Aber Gott, der Herr, der Jesus, muss an erster Stelle stehen. Das heißt also nicht Vater, Mutter und Frau weniger lieben, aber den Herrn Jesus Herr sein lassen und ihn über alles lieben und ihm folgen. Und das ist im Hebräischen auch die Bedeutung von hassen. Nicht, dass man jemanden verachtet oder negative Gedanken hat, sondern an die zweite Stelle setzt. An der ersten Stelle muss der Jesus sein und darunter kommt alles andere. Und wie viele Beispiele gibt es dafür, Gott sei Dank auch in der Kirchengeschichte, wenn ich an Judson denke, der sich auch losgerissen hat zu Hause von seinen Freunden, von seinen Eltern, vom Elternhaus. Alle wollten ihn zu Hause halten mit seiner Begabung. Da wirst du doch gebraucht. Aber jetzt dann nach Burma zu gehen, in ein Land, das kein Mensch kennt, gefährlich. Oder zieht die Stadt. Wir haben seine Mutter und seine Brüder ihn versucht zu halten, alle, die ihn kannten. Er hatte eine Karriere vor sich als Christ und als Sportler und als Millionenerbe. Aber er hat sich losgerissen. Oder am Bad Sink aus jüngerer Zeit. Wie schön, dass es auch solche Beispiele gibt. Und dann sagt der Jesus, folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Mit anderen Worten, investiere dein Leben nicht in Aufgaben, die Ungläubige, geistlich Tote ebenso gut oder besser tun können. Wenn Gott dich in seinen Dienst ruft, Politik ist wichtig, Umweltschutz, Tierschutz, Gewerkschaften, Aufstand gegen manipuliertes Saatgut und so weiter hat alles seine Berechtigung. Aber wenn der Jesus ruft, dann lass die Toten ihre Toten begraben. Tu nicht Dinge, die auch Ungläubige genauso gut oder besser tun können wie du. Es gibt sicherlich Ausnahmen, auch in der Politik in vergangenen Jahrhunderten, aber da muss man auch eine klare Berufung dazu haben. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wenn wir an Albert Schweitzer denken, oder Martin Luther King oder Mutter Teresa, geschrieben in vielen Biografien, auch in Evangelikalen, immer wieder verehrt. Aber wenn die sich nicht in ihrer letzten Lebensminute bekehrt haben zum Herrn, sind die in der ewigen Verdammnis. Das muss man leider sagen. Die haben nicht an den Herrn Jesus als den Stellvertreter geglaubt. Leider nicht. Soweit wir wissen. Wo bleibt dieser namenlose Jünger? Er verschwindet. McDonald schreibt dazu in dem schönen Buch Wahre Jüngerschaft, ich hoffe, die jungen Leute haben es alle gelesen, er gestattete, dieser junge Mann, der zärtlichen, natürlichen Verbundenheit zu seiner Familie, Christus von seinem Platz zu verdrängen. Nochmal, er gestattete der zärtlichen, natürlichen Verbundenheit zu seiner Familie, Christus von seinem Platz zu verdrängen. Einer meiner Freunde, der Kurt Becker, war bei der Fremdenlegion. Und ich habe ihn damals kennengelernt, als er noch bei den Fallschirmjägern war, auf Korsika, machte Einsätze in Mosambik und so weiter. Er kam dann zum Glauben, ganz hochinteressante Geschichte. In einem meiner Zeugnisbücher habe ich seine Geschichte aufgeschrieben. Der hat mir einmal den Vertrag gezeigt, den er unterschreiben musste, als er eintrat in die Legion. Den lese ich euch mal vor. Also Vertragsnummer, Name. Als Unterzeichner dieses Vertrages verpflichte ich mich gegenüber dem Verteidigungsministerium der Republik Frankreich und der Armee der Ehrenlegion 5 Jahre von bis mit Ehre und Treue als Söldner der französischen Fremdenlegion zu dienen. Ich verspreche der französischen Flagge mein Leben zu weihen und meinen Vorgesetzten bis zum Äußersten Gehorsam zu leisten, wenn nötig, bis in den Tod. Es ist mir eine Ehre, unter dieser Fahne zu leben, zu kämpfen und zu sterben. Ich verspreche, keine Mühsal zu scheuen, um die Freiheit, die Gleichheit und Brüderlichkeit der Republik mit äußerster Treue zu bewahren. Mit Hilfe meiner Kameraden werde ich jegliche Angst überwinden, jedem Feind widerstehen und jeder Gefahr trotzen. Ich sage mich los von den Zielen und Freuden des zivilen Lebens, um unter Einsatz meiner geistigen und körperlichen Kräfte der Französischen Republik ungeteilt dienen zu können. Ich verspreche während der gesamten Zeit, die dieser Vertrag dauert, den ehrenvollen Platz, der mir in den Reihen dieser Truppe zugeteilt wird, niemals zu verlassen. Es sei denn, dass mich das Schicksal für würdig achtet, in der Uniform sowie in der eines Legionärs gebührenden Art und Weise aus dem Leben zu scheiden. Eine Würde. Ich bin mir klar darüber, dass jeglicher Ungehorsam sowie jeglicher Vertragsbruch meine Treue und meine Ehre befleckt und Schande über die ganze Truppe und meine Vorgesetzten bringt. Ich stimme völlig bei, dass solche Vergehen mit aller Härte gerichtet werden, um das hohe Ansehen der Truppe zu wahren. Ich bin bereit, mich bei Verstößen gegen die Gebote der Armee und dieses Vertrages dem Urteil der Vorgesetzten mit Courage und Aufrichtigkeit zu stellen. Ich bin mir bewusst, wie wertvoll jeder einzelne meiner Kameraden ist, werde ohne Unterschied auch meinerseits stets bereit sein, ihnen beizustehen und wenn nötig mein Leben für sie zu lassen. Mit meiner Unterschrift weihe ich mein Leben der Legion, die meine neue Heimat wird. Legion Patria Nostra, französische Ehrenlegion. Das ist ein Bekenntnis. Könnten wir als Christ solch einen Vertrag unterschreiben und dann eben den Namen Christus und unsere Brüder und Schwestern in Christus ersetzen? Mit den Kameraden, für die er bereit ist, sein Leben zu lassen. Das heißt, Nachfolge, ein Leben auf eine Karte setzen und in unserem Fall wirklich damit Jesus zu folgen, wohin er auch geht. Ja, kurz noch zu einem dritten Thema, auch dafür haben wir leider nicht viel Zeit. Das sind die letzten Verse in Kapitel 9. Ab Vers 36, als er, der Jesus, die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, bittet nur den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wieder der Hinweis, er sah die Volksmenge, habe ich vorhin schon betont. Das war sein Blick, er sah nicht weg. Da gab es kein Verdrängen, die ganze Not wirklich wahrzunehmen. Augen zu und weiter gab es bei dem Herrn Jesus nicht. Die Frage ist, was sehen wir? Und dann finden wir hier dieses interessante Wort von dem Herrn Jesus, das wir im Matthäusevangelium an mehreren Stellen lesen und das nur in den ersten drei Evangelien benutzt wird, sonst gar nicht mehr im Rest des Neuen Testamentes, dieses Wörtchen innerlich bewegt. Da wird ein griechisches Wort benutzt, das man nicht so leicht übersetzen kann. Ich glaube, Luther oder Schlachter übersetzt, es jammerte ihn. Und man muss hier nach Worten ringen, um das zu beschreiben, was hier gemeint ist. Wörtlich übersetzt müsste man übersetzen, es eingeweidete ihn. Denn hier werden die Eingeweide angesprochen im Menschen. Also es drehte sich in der Magen rum, es ging an sein Herz oder wie wir das nur ausdrücken, wenn uns etwas ganz, ganz stark beeindruckt, sodass unser Körper mitleidet. Dieses Wort steht hier, innerlich bewegt. Eine ganz heftige Reaktion angesichts dieser Volksmenge. Die Zeit reicht nicht, aber das Bild spricht für sich, Friedrich von Bodelschwingh. Der Gründer von Bethel, das seht ihr schon in seinem ganzen Gesicht und Auftreten an. Das war ein Mann, der innerlich bewegt war, wenn er eben die Kranken sah oder die Tippelbrüder damals oder wer auch immer. Und dann entstand Bethel bei Bielefeld. Oder hier General Buß, der die Heilsarmee gegründet hat. Das ist so gewaltig, wenn man liest seine Biografie und die der Heilsarmee damals in der Zeit. Solange noch Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange noch Kinder hungern, wie jetzt, will ich kämpfen. Solange noch eine Seele im Dunkeln ist, ohne das Licht Gottes, will ich kämpfen. Ich will kämpfen bis zum Ende. Ein Mann, der innerlich bewegt war, wenn er die Not dieser Menschen gesehen hat. Oder denken wir an George Whitefield. Ich habe ein bisschen gestern von ihm erzählt. Von ihm wurde gesagt, er konnte keine Predigt halten, wenn er die Menschenmenge sah, ohne dass er in Tränen ausbrach. Manchmal rief er dann aus, ihr weint nicht über eure Sünden, dann lasst mich weinen für euch. Das war nicht gespielte Spielerei, sondern so bewegt über die Not der Menschen, er konnte sich nicht mehr halten. Und so wurde er dieser leidenschaftliche Evangelist damals, ja, der viele Tausende zum Herrn gerufen hat. Ja, was hatte der Jesus gesehen? Was sah er? Er benutzt hier, oder die Bibel nutzt hier zwei Bilder. Er sah diese Menschen wie eine Herde erschöpfter Schafe, kraftlos und ohne Nahrung, erschöpft und verschmachtet. Oder man kann auch übersetzen, hingestreckt oder niedergeworfen. Sie hatten keinen Hirten. Nun, das Bild der Herde wird ja in der Bibel oft gebraucht, in den Evangelien und auch in den neutestamentlichen Briefen. Die Gemeinde ist eine Herde, sie braucht Nahrung, sie braucht Ermutigung, sie braucht Orientierung. Aber hier verschmachtet, hingestreckt oder niedergeworfen, unfähig, irgendwie etwas zu tun. Man sagt den Schafen nach, dass sie völlig orientierungslos sind, dass sie wirklich in jeder Beziehung auf Hilfe angewiesen sind. Sie können sich nicht verteidigen, sie können sich nicht orientieren, sie können sich nicht in irgendeiner Weise helfen. Hingestreckt und niedergeworfen. So sah er die Volksmenge. Und ich meine, das ist ein sehr, sehr ernstes Bild auch für uns, die wir Verantwortung tragen in unseren Gemeinden. Haben wir einen Blick dafür, dass die Menschen, die Christen, Nahrung brauchen und danach schreien? Haben wir Worte der Ermutigung, der Orientierung und auch der Führung, um diese Niedergeworfenen aufzurichten? Kraftlos niedergeworfen, ohne Nahrung und Schutz. Ich habe vorne in meiner Bibel, damit ich mich immer daran erinnere, den Schrei einer bedrängten Seele abgedruckt und eingeklebt. O Prediger, heiliger Mann, hör mein Herz weinen. Aufstehen möchte ich und meinen Protest hinausschreien. Wo ist deine Kraft und wo deine Botschaft? Wo ist das Evangelium der Gnade und Liebe? Ein Nichts sind deine Worte. Nichts, nichts. Wir kamen, um dir zuzuhören und sind betrogen worden. Diener Gottes, ich bin verbittert und einsam. Was kümmert mich dein perfekter Satzbau? Verflucht sei dein Humor, deine Gelassenheit, deine Ausdrucksweise. Sieh doch, wie meine Seele in mir nach Leben schreit. Du hast geschworen, deinen Erlöser zu verkündigen. Gib mir jetzt die rettenden Worte. Schrei in deiner bedrängten Seele. Hören wir die noch? Ich wünschte, dass gerade die unter uns, die in Verantwortung stehen, in der Kinderarbeit, Jugendarbeit oder wo auch immer, dass wir die Not unserer Geschwister auch sehen und ihnen die rettenden Worte, sie suchen danach. Gib mir ein Wort. Schenke der Herr, dass wir heute hier Nahrung bekommen. Und das zweite Bild ist das Erntefeld. Ein Bild für Evangelisation und Mission in der Bibel. Viel Arbeit. Da vor wenigen Wochen noch in China, da gibt es eine Region, die Provinz Yunnan, wo immer noch 200 Volksgruppen in diesem Land ohne Bibel ist und ohne Evangelium. Nur ein kleines Beispiel. Wie viel Arbeit gibt es? Wir haben gestern über die Herrnhuter nachgedacht, die solch ein Brennen hatten, den Menschen in der Welt, und die wussten oft gar nicht, wo Grönland war und so weiter, völlig ungeschult, ungebildet. Christian David hat mit 30 Jahren schreiben gelernt. Die sind hinausgezogen, von der Liebe Christi getrieben, weil sie das große Erntefeld gesehen haben. Ja, wie kann dann geholfen werden? Und dann sagt der Jesus, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Betet. Und das Schöne ist, und ich denke, das wirst du sicherlich auch betonen heute Nachmittag, genau das, was der Jesus hier sagt, betet, das tut er, zwischen Kapitel 9 und 10, und das berichtet Lukas, er ging auf den Berg und hat eine Nacht lang gebetet, bevor er die Jünger berufen hat. Eine Nacht lang gebetet, bevor er die Jünger gerufen hat. Und das wird dann in Kapitel 10 beschrieben, was er dann sie beruft und wie er sie dann ausrüstet und ihnen Befehle gibt. Also der Jesus tut das oder hat das getan, was er von uns erwartet. Wir haben gestern darüber nachgedacht, dass die Erweckung, die große Erweckung begann in Herrnhut damit, dass Zinzendorf mit 12 Brüdern eine Nacht gebetet hat. Und dass dann die kleinen Mädchen auf den Berg gegangen sind, um 3 Stunden zu beten. Und dann auch die Jungs von 10 Uhr abends bis um 1 Uhr morgens. Und dann bewegte sich was, nicht von heute auf morgen, aber dann kam etwas ins Rollen. Und dann sind die Leute hinausgegangen in dieses Erntefeld. William Booth, den ich euch hier gezeigt habe, der hat einmal gesagt, man soll beten, bis einem die Knie steif werden und predigen, bis man heiser ist, dass einen die Leute nicht mehr verstehen können. Das ist ein guter Satz. Oder? Beten, bis die Knie steif werden und gleichzeitig predigen, bis man heiser ist, sodass einen die Leute nicht mehr verstehen können. Und das sind die zwei Seiten, auch wieder. Das, was wir können, sollen wir tun, arbeiten, predigen, lehren, helfen, aber auch beten, das ist die andere Seite, bis einem die Knie steif werden. Bete und arbeite. Und das Gebetsanliegen, arbeite, aussenden in die Ernte. Im Griechischen steht ein Wort, das könnte man auch übersetzen mit hinausstoßen oder hinauswerfen. Erinnert ihr euch an die Apostelgeschichte, wo wir immer von den Zerstreuten lesen? Dann nutzt Gott die Zerstreuung, die Verfolgung durch Stephanus, durch seinen Tod, dass die Gläubigen endlich mal hinausgehen. Sie wurden gezwungen durch die Umstände. Freiwillig wären sie gar nicht gegangen bis nach Antiochien, um dort unterwegs zu missionieren. Und genauso ist heute auch. Freiwillig wird so schnell kaum jemand gehen. Manchmal muss Gott Umstände benutzen, damit wir zu den Menschen kommen, die Gott erreichen möchte durch uns. Oswald Sanders, und ich tröste euch, das ist das Letzte, was ich euch jetzt vorlese, wenn ich nicht noch ein paar Bücher vorstelle. Der hat in diesem schönen Buch Echte Gemeinschaft mit Gott ein paar schöne Sätze gesprochen. Wir machen uns bequem im Lehnstuhl alter Gewohnheiten und lassen es uns gut gehen. Überfluss und Bequemlichkeit entpuppen sich jedoch häufig als Feinde des Glaubens und so weiter. Und dann benutzt er auch dieses Bild hier, hinausstoßen. Wie der Adler, so macht es auch der Herr. Der Adler baut sein Nest aus Zweigen und Ästen auf einer Felsenklippe und dann polstert er sorgfältig aus mit Fell, Federn und Gras. Die kleinen Adler kommen in einem herrlich komfortablen Zuhause zur Welt. Das Leben ist perfekt. Die Mahlzeiten werden regelmäßig angeliefert. Es bleibt nichts zu wünschen übrig. Eines Tages jedoch scheint die Adlermutter verrückt geworden zu sein. Sie reißt das weiche Polster aus dem Nest und zurückbleiben Äste, Zweige und Dornen. Die Kleinen sind verwirrt über die Veränderung im Verhalten ihrer Mutter. Das Nest ist so unbequem, dass sie auf den Rand klettern und zu den verbotenen Felsen hinunterschauen. Plötzlich versetzt die Adlermutter einem von ihnen einen Stoß und haltlos fällt er es dem sicheren Tod entgegen. Es fällt jedoch nicht so schnell, wie die Mutter fliegen kann. Genau im richtigen Moment lässt sie sich hinabgleiten. Sie fängt das Kleine auf mit den Flügeln, trägt es in Sicherheit auf der Felsenklippe zurück. Und wie der Adler, so macht es auch der Herr. Wären die kleinen Adler im bequemen Nest gelassen worden, dann hätten ihre Flügel nie die Kraft entwickelt, sich zur Sonne hinaufzuschwingen. Wenn wir ungestört in Wohlstand und Bequemlichkeit ruhen dürfen, geschieht es leicht, dass die Flügel unserer Seele federn lassen und wir verlieren die Energie für den geistlichen Kampf. Solche Erziehung hingegen rüstet uns aus für den Flug nach oben. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte hinauswerfe. So, damit möchte ich schließen. Danke euch herzlich für euer Zuhören.